So, dann der Bastelzeit. Und ja, ist mal wieder Winter. Draußen ist dunkel, kalt und auch sonst ungemütlich. Ja, es ist doch eine schöne Zeit, um sich mal wieder drinnen irgendwie Bastelprojekten zuzuwenden und vorzugsweise irgendwas, was einfach geht. Sowas habe ich heute in der Hand. Und zwar ist das hier ein Bausatz für einen, Überraschung, leuchtenden Weihnachtsbaum. Ja, ist ja gerade so ein bisschen die Zeit dafür. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder auf einen guten alten Bausatz, bauen den zusammen und, da ich es ja schon lange nicht mehr gemacht habe, machen wir das Ganze mal wirklich von Null, also kompletter Löteinstieg, was man so braucht, was man beachten muss. Und ja, wie man hier sowas halt aufbaut, sodass man am Ende was Funktionierendes hat, ohne sich da die halbe Bude abzufackeln. Also, wenn ihr ins Löten einsteigen wollt, große Empfehlung, fangt mit irgendwelchen fertigen Bausätzen wie dem hier an. Da gibt es verschiedene, sucht euch einfach etwas aus, was euch gefällt. Die Bauteile sind meistens relativ ähnlich, das heißt, alles, was ihr hier seht, könnt ihr auch entsprechend dann für andere Bausätze nutzen. Neben dem Bausatz braucht man noch ein bisschen Werkzeug. Das erste, da könnt ihr schon die ganze Zeit drauf gucken. Ihr wollt auf dem Tisch irgendwie eine Unterlage haben oder halt einen Tisch wie eine Werkbank, wo es egal ist, wenn er kaputt geht. Ich denke, man kann schon sehen, der hier, der hat schon an diversen Stellen da so ein paar Schäden genommen. Das will man vielleicht nicht auf dem Küchentisch machen. Gibt sonst Ärger. Das zweite ist, wie heißt es immer so schön, ein gut belüfteter Raum. Beim Löten entstehen Dämpfe. Und hier löten wir jetzt nicht so viel, dass es wirklich ein großes Problem ist und nur eine riesen Absauganlage oder irgendwas braucht. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht Fenster aufmachen. Ich weiß, ist bei hier dem aktuellen Wetter vielleicht nicht so toll, aber das Einatmen von Dämpfen ist halt auf Dauer auch eher unschön. Dann benötigen wir zum Löten einen Lötkolben. Gibt es in verschiedenen Varianten. Ideal ist irgendetwas, wo ihr Temperatur einstellen könnt. Das hier ist jetzt so ein mobiler. Gibt es auch als Lötstation mit irgendwelchen Reglern und Knöpfen und so. Ich würde schätzen, so ein Lötkolben, ein Einsteigermodell. Mit so 20, 30 Euro hat man schon was ganz Brauchbares. Bei hier solchen groben Sachen ist auch die Spitze relativ egal. Ich habe jetzt hier so einen Pencil-Tipp, heißt der. Also im Prinzip rund mit ein bisschen abgeschrägt. Das ist etwas, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Ansonsten ist für den Einstieg auch ein Chisel-Tipp ganz okay. Das ist dann ja wie so ein kleiner Meißel. So, zum Lötkolben brauchen wir jetzt natürlich noch Lötzinn. Das sind meistens hier solche Rollen, wo so ein flexibler Draht drauf ist. Prinzipiell, wenn ihr heute in den Laden geht und sagt, ihr hättet gerne Lötzinn, dann kriegt ihr das richtige Zeug. Das Einzige, was eventuell noch gefragt wird, ist die Dicke. Das hier ist das ganz grobe, nicht ganz grobe, aber das weit verbreitete 1 mm Lot ist für hier sowas vollkommen ausreichend. Wenn ihr was Feineres irgendwann mal machen wollt, kauft euch eventuell 0,8er oder 0,5er, hat man ein bisschen mehr an Feinheit mit. Ändert sich nichts dran, kann man genauso gut hierfür benutzen, heißt nur, dass ihr dann entsprechend ein bisschen mehr zugeben müsst, aber das merkt man relativ flott. Das ist schon mal prinzipiell, was man zum Löten braucht. Es gibt jetzt noch ein paar Werkzeuge, die auch je nach Bausatz notwendig sind. Das hier, das ist ein sogenanntes Through-Hole-Konzept, das heißt, wir haben Bauteile, wo Drähtchen dran sind, die wir durch die Platine stecken. Da braucht ihr dann auch noch einen Elektronikseitenschneider, so ein Ding hier, einfach um die Dinger, die am Ende abstehen, da abschneiden zu können. Es ist natürlich Draht, das heißt, mit so einer Haushaltsschere kommt man da nicht weit. Deswegen ist hier sowas eine ganz gute Sache. Speziell für den Bausatz würde ich euch dann auch noch empfehlen, ein paar Batterien bereitzuhalten. Einfach, dass wir das Ding gleich sauber testen können, ohne dass wir da alles schon zusammengebaut haben. Komme ich später nochmal drauf. Ist, wie gesagt, nur zum Testen. Gut, kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Sicherheit ist natürlich eine wichtige Sache. Wir haben hier ja einen Lötzinn. Zinn ist ein Metall. Und dieses Metall, das schmelzen wir mit dem Lötkolben. Das könnt ihr euch schon vorstellen. Lötzinn schmelzen, Metall schmelzen, das sind hohe Temperaturen. So hoch sind sie jetzt in dem Fall nicht, aber das sind trotzdem immer noch hier an der Spitze so 300, 350 Grad über den Daumen gepeilt. Das ist also etwas, was man definitiv nicht, so wie ich das hier mache, anpacken möchte, wenn das Ding eingeschaltet ist oder vorher in Betrieb war und noch nicht abgekühlt ist. Und damit muss man ganz besonders vorsichtig sein. Das heißt also, immer aufpassen, wo man den Lötkolben anfasst, immer nur am Griff. Wenn man den Lötkolben gerade nicht braucht, am besten in den Halter stellen, wenn ihr einen habt. Oder aufpassen,
Jeder Lötkolben zum Beispiel, den kann man so hinlegen, dann schwebt die Spitze, das geht natürlich auch. Aber trotzdem aufpassen, wo man es hinlegt, dass man es nicht irgendwie hier so hinlegt und sich da die Plastiktüte anzündet oder ähnliches. Immer schön in der Luft halten. Nächster Punkt, das ist, dass beim Löten auch ein paar Dämpfe frei werden. Prinzipiell ist die Aussage in einem gut belüfteten Raum oder ähnlichem. Wir machen jetzt hier nur kleine Mengen, deswegen, ihr braucht keine Absauganlage oder irgendwas. Es reicht zum Beispiel auch aus, wenn ihr da am Fenster lötet, das eventuell aufmacht oder auf Kipp stellt. Ich weiß, es ist bei den Temperaturen hier nicht so schön, aber sagen wir mal so, wenn ihr auf Dauer die Lötdämpfe einatmet, ist das auch nicht schön. Weitere Sache, wenigstens beim Einstieg, Schutzbrille wäre eine ganz gute Sache. Zum einen, wenn wir hier löten und das Lötzinn benutzen, dann kann es immer mal passieren, dass da Unperfektheiten drin sind im Lötzinn. Es kann sein, dass man durch seine Technik da irgendwas falsch macht. Dabei kann es passieren, dass dann das Lötzinn spritzt. Das heißt, man hat plötzlich da flüssiges Metall, was durch die Gegend fliegt und das will man logischerweise nicht ins Auge bekommen. Deswegen ist da eine Schutzbrille ganz gut. Und wir haben hier diese kleinen Drähtchen, ich sagte eben ja schon, die schneiden wir dann ab, weil sie zu lang sind. Die können natürlich auch, wenn wir sie nicht richtig festhalten, mal fliegen gehen und so ein Drahtstück im Auge tut halt auch nicht gut. Allgemein gilt, versucht konzentriert zu arbeiten, im Zweifelsfall was langsamer zu arbeiten, sodass ihr genau wisst, was ihr da gerade tut, genau seht, wo bin ich gerade, was mache ich gerade und nicht versehentlich irgendwo gegenkommt, denn wie gesagt, hiermit kann man eine Menge kaputt machen, das will man halt vermeiden. Wenn ihr euch immer noch unsicher seid, sprecht mal Leute an, die schon löten können. Meistens hat man ja jemanden im Umfeld, der damit schon mal gearbeitet hat. Ansonsten ist auch eine gute Anlaufstelle irgendwelche Makerspaces, Hackerspaces, eventuell Reparaturcafés. Üblicherweise findet man da durchaus Leute, die dann auch helfen und nochmal persönlich anleiten. Wir brauchen jetzt aber nicht weiter Anleitung, sondern wir wollen uns einen Baum bauen. Das heißt, wir gucken uns hier mal den Bausatz an und was man denn alles so bekommen. Ich kippe den jetzt einfach mal hier aus. Muss man ein bisschen aufpassen, dass nichts hier verloren geht. So, dann gehen wir mal durch, was wir an Bauteilen haben. Das erste ist relativ groß, das ist der Batteriehalter. Das Ding kann man mit Batterien betreiben. Alternativ geht es auch anders, nämlich per USB. Dafür ist das Kabel. Die legen wir uns mal auf Seite, die brauchen wir ganz am Ende. Dann haben wir die eigentlichen Platinen. Das sind drei Stück in dem Fall. Wir haben zwei Stück, die wie so ein Baum geformt sind. Und eine, die viereckig ist. Die brauchen wir natürlich alle. Was man ein bisschen gucken muss, die hier sind unterschiedlich geformt. Kommen wir gleich drauf, werden prinzipiell aber ähnlich aufgebaut. Eine Platine, das ist quasi eine flache, stabile Platte, die die elektrischen Bauteile miteinander verbindet. Auf der Platte, da sind dann Leiterbahnen drauf. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein fest verlegtes Kabel, also etwas aus Kupfer, was den Strom leitet, was entsprechend dann die Verbindungen herstellt. Und diese ganzen Verbindungen zusammen, die nennen sich dann Schaltung. Über die wird dann bestimmt, welche Funktion das Gerät am Ende hat. Daneben haben wir die Bauteile. Die offensichtlichsten, sind die hier. Das sind die sogenannten LEDs oder Leuchtdioden, Light Emitting Diode. Das ist ein elektronisches Bauteil, welches aus Strom Licht machen kann. Und in dem Fall offensichtlich grünes, rotes und gelbes Licht. Das sind also die Bauteile, mit denen am Ende das Ding hier leuchtet. Dann haben wir noch ein paar andere Dinge, die wir alle natürlich noch brauchen. Packen wir die mal aus. Wir haben einmal diese Zylinder hier, die entsprechend nach unten ein Drähtchen raus haben. Das sind sogenannte Elektrolytkondensatoren oder kurz ELKOs. Das ist ein kleiner Energiespeicher, sowas wie eine Mini-Batterie könnte man sagen. Wird häufig genutzt, um Dinge zu puffern oder in dem Fall hier wird es in der Schaltung benutzt, um eben das Blinken zu realisieren. Die hier dabei sind, sind alle dieselbe Größe. Das heißt, die können wir auf einen Haufen werfen. Ansonsten, wenn euch das interessiert, auf der Beschriftung hier, da steht drauf, wie viel Mikrofarad die haben und wie viel Volt sie haben. Das ist Spannung und Kapazität. Das sind die Werte, wenn man selber solche Schaltungen aufbauen möchte. Oder wenn man einen Bausatz hat, wo verschiedene Werte verbaut werden, da sind die entsprechend dann relevant. Dann haben wir hier was ganz Einfaches, einen Schalter. Da ist nicht viel zu sagen. Und damit kann man Dinge ein- und ausschalten. Wir haben das hier. Das ist eine DC-Buchse. Das ist das Ding, wo wir am Ende unser USB-Kabel einstecken können. Das ist also einfach nur so ein Verbinder, da ist nicht mehr Magie drin. Legen wir auch den mal auf Seite. Dann haben wir hier diese Dinger, diese kleinen Röhrchen, wo an jedem Ende ein Drähtchen rauskommt. Das sind die sogenannten Widerstände. Das sind kleine Bauteile, die ja, den Stromkreis sozusagen bremsen. So eine Art Hindernis für diese ganzen Elektronen, die den Strom da machen. Die nutzt man, weil man nicht immer voll Stoff haben möchte. So eine LED, die soll halt leuchten und nicht brennen. Und damit bremst man das Ganze dann entsprechend ein. Die sind auch gut zu erkennen an hier diesen Ringen, die da drauf gemalt sind. Die Farbringe, die stehen jeweils für Zahlen und damit kann man erkennen, wie stark die bremsen. Das hier sind also, wie wir sehen können, unterschiedliche Farbringe jeweils. Das heißt dann auch, die bremsen unterschiedlich stark. Da müssen wir dann gleich also darauf achten, dass wir die richtigen holen. Was haben wir hier noch? Ups, hier haben wir noch ein paar Elkos, die ich übersehen habe. Die sollte man vielleicht auch noch hinlegen. Dann haben wir hier diese Dinger. Die sind so ein bisschen halb rund. Mal von oben gucken. Das ist so ein bisschen wie ein Kreis, den man auf einer Seite abgesäbelt hat. Das sind sogenannte Transistoren. Transistoren, das ist im Prinzip nichts anderes als ein elektronischer Schalter. Wir haben einen Eingang, einen Ausgang und wir haben ein Ding zum Schalten, ein Beinchen. Und das Prinzip ist, wenn wir auf das Schaltbeinchen Strom draufgeben, dann fließt der Strom zwischen den beiden anderen. Wenn wir es wegholen, fließt es nicht mehr. Jedenfalls in den meisten Fällen. Diese Transistoren oder zumindest mal das, was in dem Gehäuse hier drin steckt, die Technik, das ist auch so die Grundlage für extrem viele andere Techniken. Wenn ihr einen PC habt, wenn ihr ein Smartphone habt, wenn ihr ein Radio habt oder irgendetwas anderes, was auch nur halbwegs digital ist, dann werdet ihr da Millionen von diesen Transistoren in den meisten Fällen drin haben, die dann natürlich deutlich kleiner verpackt und so weiter. Aber das ist wirklich das, was Computer intelligent macht und dafür sorgt, dass die überhaupt etwas machen können. So, die legen wir jetzt mal uns auf Seite. Und übrig bleiben ein paar Schrauben und Muttern. Die sind nicht elektronisch. Damit machen wir einfach gleich Zeug fest. Okay, ich würde sagen, wir haben alles soweit sortiert. Die LEDs können wir natürlich noch nach Farbe sortieren. Das wäre eventuell hilfreich für später. Ja, machen wir das mal gerade. Ja, gut, dass wir hier YouTube haben und einfach schnippen können. Okay, jetzt sind wir aber fertig. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Nehmen uns erstmal eine von den Baumplatinen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn die Platinen werden nicht identisch bestückt. Unten am Stamm, da steht nämlich etwas von CTR-30A und CTR-30B. Ihr möchtet mit der A-Platine anfangen, das habe ich hier falsch gemacht. Die A-Platine hat einen Bauteil mehr und zwischen A und B werden, wie gesagt, die ganzen Bauteile ein bisschen anders sortiert. Das, was ich jetzt erkläre und hier im Video auf der B-Platine mache, macht ihr bitte auf der A und das, was ich später auf der A mache, dann auf der B. Und dann fangen wir mit den Widerständen an. Was wir jetzt suchen, das ist 10 Kiloohm. Was? 10 Kiloohm? Müsst ihr nicht wissen. Was zählt, sind wie gesagt die Ringe, die hier drauf sind. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen fies, denn der Hersteller hat hier eine Art von Widerstand reingegeben, der nicht so verbreitet ist. Normalerweise haben die 4 Ringe. Und dann fängt an mit Braun, Schwarz, Orange und am Ende Gold. Das Ding hier hat 5 Ringe, deswegen ist das ein bisschen nerviger zu dekodieren. Guckt im Zweifelsfall mal in eure Anleitung, da steht üblicherweise drin, welcher Wert zu welchen Ringen passt. Ansonsten gibt es auch Webseiten, wo man die Farben eintragen kann und dann spucken die euch den passenden Wert raus. Oder man holt direkt ein Messgerät und misst nach. 9,75, nah genug, 10 Kiloohm sein. Das sind also die, mit denen wir anfangen. Ist auch gut zu erkennen, weil von denen sind die meisten da. Bei den anderen ist das ein bisschen komplizierter, da ist jeweils nur einer. Okay, würde ich sagen, wir schnibbeln uns die hier mal raus. Ja, fangen wir mal mit einem hier an. Und den wollen wir hier auf R1 einlöten. R für das englische Wort Resistor. Das gibt entsprechend uns an, wo das hin soll. Jetzt mal hier gucken. R3, R1. Hier unten ist er. Steht sogar 10K dabei. Wunderschön. Wir sehen jetzt hier, da ist so ein Kasten gemalt, da soll das Bauteil bitte hin. Und daneben sehen wir zwei Löcher, und zwar sind das Löcher mit Metall außenrum. Das sind die sogenannten Pads, wo wir entsprechend dann dran löten wollen. Jetzt sieht man eventuell schon, das hier ist lang, das hier nicht. Ja, man muss hier die Beinchen nehmen und einmal nach unten biegen, so im 90-Grad-Winkel, dass das am Ende passt. Üblicherweise geht das mit den Fingern ganz gut. Dann stecken wir das eine Beinchen ins eine Loch, das andere ins andere Loch und stecken das Ganze so weit durch, dass der hier auf der Platine unten ankommt. Eventuell muss man ein bisschen nochmal drücken oder ziehen, wenn es nicht ganz so schön gebogen ist. Aber so soll das dann hier da drauf sitzen. Was man jetzt auf der Rückseite machen kann, ist diese Beinchen ein bisschen nach außen biegen. Dann fällt das Ding hier nicht mehr raus. Und dann können wir uns tatsächlich mal ans Löten machen. Drehen wir das Ding mal rum auf die Rückseite, denn da kommen wir besser dran. Packen uns unseren Lötkolben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den einmal einschalten. Ja. Ich löte jetzt hier mit einer Temperatur von so um die 340 Grad. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, je nach Lötkolben, den man hat, kann es einen Moment dauern, ein paar Minuten, bis das die aufgeheizt sind. Das hier ist ein relativ schneller, deswegen kann ich das so machen. Was man jetzt macht ist, wie gesagt, aufpassen, wo man mit der Spitze hingeht, weil das ist warm. Man sucht sich jetzt einen von diesen Punkten aus. Wir haben ja unten den Ring und wir haben jetzt das Beinchen. Und jetzt holen wir uns die Lötspitze und legen die am besten so da drauf, dass wir sowohl das Beinchen als auch den Ring berühren. Etwa eine Sekunde warten, dann Lötzinn dazugeben mit der anderen Hand. Kleines bisschen nur, nochmal eine Sekunde warten, dann weg. So, dann sollte das ungefähr so aussehen. Das hier ist jetzt noch nicht mal so eine schöne Lötstelle, aber ja, passt schon. Das heißt, das Lötzinn ist jetzt von selber außen rum geflossen, hat diesen Ring abgedeckt, hält das Beinchen jetzt fest und so ist das Ganze dann in einem ganz guten Zustand. Das Ganze müssen wir natürlich auch für das andere machen. Wenn er nicht gut rankommt, die Platine ist mobil, kann man jederzeit drehen, wie man möchte, sodass man am besten da an die einzelnen Sachen kommt. Also drauf, Sekunde warten, bisschen zugeben, Sekunde warten, wieder weg. Beim Wegholen dauert so ein, zwei Sekunden üblicherweise, bis das Lötzinn fest ist. Deswegen kann ich hier auch dann entsprechend anpacken und da bewegt sich nichts mehr. Das Ding ist jetzt hier drin. Wenn wir von der anderen Seite gucken, sehen wir auch was Interessantes. Und zwar ist jetzt hier der Ring und die Lötstelle auch entsprechend voll mit Lötzinn. Ja, dadurch, dass es so flüssig ist und eine gewisse Oberflächenspannung hat, ist das durch das Loch geflossen und auf der anderen Seite hat es dann auch verlötet. Passiert nicht immer, aber idealerweise sollte es so sein. So, jetzt nerven hier hinten die Beinchen. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip hingehen und die hier abschneiden. Das macht man üblicherweise so einen Millimeter über der Lötstelle. Einfach dann einmal abknipsen. Dabei am besten das Beinchen festhalten. Natürlich, wie gesagt, aufpassen, dass man ein bisschen Abstand macht. Denn die Lötstelle selber, die wollen wir nicht beschädigen. Die braucht man noch. Die Beinchen im Prinzip sind der Abfall. Ich würde sie mal zur Seite legen. Ab und zu kann man die immer noch brauchen. Aber das ist das Prinzip. Gut, erstes Bauteil gelötet. Jetzt wissen wir ja schon grob, wie es funktioniert. Können wir die anderen machen. Denn diese 10K, die gehören auch noch auf R3, R5 und R7. R3 ist da, R5 ist da und R7 ist nicht da. Ja, die beiden Platinen sind nicht 100% identisch. Der R7 zum Beispiel, der ist nur auf hier dieser einen Platine mit dem Schlitz oben. Die wir gerade haben, hat kein R7, den lassen wir in dem Fall einfach weg. Gut, also auch hier wieder Beinchen umbiegen, dann R5 und R3. So, durchstecken. Hinten auf der Rückseite machen wir sie ein bisschen auseinander, dass es nicht rausfällt, während wir hier arbeiten. Und wir können jetzt im Prinzip auch schon hingehen und den R3 auch einbauen. Das ist meistens, spart ein bisschen Zeit, wenn man das alles auf einmal macht. Solange man am Ende auf der Rückseite noch überall drankommt, ist das überhaupt kein Problem, da mehrere zu bestücken. So, auch hier wieder auseinanderbiegen und dann können wir es von der Rückseite wieder löten. So, wie das geht, solltet ihr hoffentlich noch wissen. Das habt ihr gerade gelernt. Das heißt auch hier wieder dran, Sekunde warten, Lötzinn, Sekunde warten. Und weg. Ganz auf der anderen Seite. Dran, Sekunde warten, Lötzinn, Sekunde warten und weg. Wie viel Lötzinn, das kommt ganz drauf an, was ihr halt für eine Dicke habt, was ihr für eine Qualität habt, wie groß die Lötstelle ist. Da bekommt man so mit der Zeit so ein Gefühl, es ist insgesamt nicht viel. Wenn die Lötspitze dann irgendwann dreckig aussehen sollte, dass sich da so ein schwarzer Belag bildet, guckt mal, bei den meisten Lötkolben ist ein Schwamm dabei. Entweder wirklich ein Schwamm, den man vorher nass machen sollte, der trocken ist, oder einen Metallschwamm, den kann man direkt benutzen. Da solltet ihr den ab und zu mal abstreifen, dass der Dreck da entsprechend verschwindet. Dann sieht er auch wieder frisch aus. Okay, ich würde sagen, wir machen mal hier weiter, schneiden wieder ab. Entsorgen unsere Beinchen, dass wir die nicht versehentlich hier irgendwo durch die Gegend schmeißen. Und dann können wir weitermachen mit dem nächsten Bauteil. Wieder ein Widerstand, diesmal aber eine andere Größe. Denn wir haben hier noch ein paar, die wir verbauen müssen. R6, R4, R2. Und da ist jeder davon ein unterschiedlicher Wert. Jetzt gucken wir mal gerade, was wir hier haben. Wir haben einen mit Orange ganz oben. Das dürfte 300 irgendwas sein. Mal gucken. Hier wieder das Messgerät holen. Das sind, ja, 326. Das ist 1 Kilo Ohm. Und das ist 1,9, 2, 2 Kilo Ohm haben wir auch. Also 2 Kilo Ohm, 1 Kilo Ohm und 330 Ohm. Der mit Orange 300, der mit dem Rot 2, der recht dunkel aussieht, ist 1. Fangen wir mal mit dem 2er an. Der gehört auf R2. Das heißt, auch den wieder umbiegen. R2 suchen, da unten, und dann das ganze Prozedere nochmal. Nächster, 1 Kilo Ohm, das ist der R4, der gehört hier hin, und der 330 Ohm Widerstand als letztes. Das, nicht fliegen gehen, das ist dann der verbliebene, der R6 hier. Selbe Prozedur, Rückseite, festlöten und am Ende dann abschneiden. Okay, damit haben wir unsere Widerstände schon. Kommen wir zum nächsten, den Transistoren. Die Transistoren, die haben wie gesagt eine abgeflachte Seite. Die gehören hier auf dem Board an die Positionen Q1, Q2 und Q3. Da gibt es jetzt kein schönes englisches Wort, was mit Q anfängt. Verbuchen wir einfach mal unter, hat historische Hintergründe. Aber wir sehen ja, wo sie hingehören. Diesmal dann mit drei Beinchen, und hier auf der Beschriftung ist auch jeweils eingezeichnet, wo die abgeflachte Seite hin soll. Hier bei den beiden links zum Beispiel, bei dem hier rechts. Wie das dann reingehört, kann man sich jetzt, denke ich, denken. Das heißt, wir holen uns den hier entsprechend, müssen eventuell die Beinchen ein bisschen auseinanderbiegen, durch die Löcher fädeln und dann runter. Die kann man nicht bis ganz runter drücken, das macht man einfach bis hier so ein paar Millimeter noch stehen bleiben und es so aussieht, als ob sie jetzt nicht kaputt gehen. Auch hier können wir auf der Rückseite uns irgendwas holen und ein bisschen umbiegen, dass es nicht rausfällt. Dann die anderen auch schon mal machen. Jetzt ratet mal, was wir auf der Rückseite machen. Und damit sind wir jetzt auch mit unseren Transistoren fertig. Kommen wir zum nächsten Bauteil. Das sind die Elkos, wie gesagt, diese Energiespeicher. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die haben zwar nur zwei Beinchen hier unten, aber die haben auch eine Richtung. Und die ist wichtig. Wenn wir die Dinger falsch rum einbauen, dann reicht das irgendwo zwischen, es funktioniert nicht und es gibt eine kleine Explosion. Klingt spaßig, aber wir wollen ja gerne ein funktionierendes System, deswegen sparen wir uns jetzt mal die Explosionen. Woran man erkennen kann, was Plus und was Minus ist, das sind zwei Sachen. Zum einen, bei Plus ist das Beinchen länger. Das heißt, wenn wir hier drauf gucken, eins ist länger, das ist unser Pluspol. Und das zweite ist, wenn wir oben auf diese Beschriftung gucken, dann haben wir auf einer Seite hier so einen weißen Streifen, der fehlt auf der anderen Seite. Der zeigt, wo Minus ist. So, Minus und Plus ist jetzt entsprechend schon mal klar. Jetzt müssen wir es nur noch auf der Platine finden. Das ist hier C1 bis C3, C für Kapazitor. Und hier haben wir auf der Platine zwei Sachen, woran wir es erkennen können. Wir haben zum einen hier ein kleines Plus und wir haben zum anderen hier auch eine schraffierte Fläche. Das ist dann der Minuspol, wo entsprechend dann auch hier weiß ist. Auch die stecken wir wieder hier durch. Ein Beinchen und das andere Beinchen. Die machen wir nicht ganz bis runter. Das gibt es manchmal auch, aber hier ist ja so angezeichnet, dass man die anscheinend legen soll. Also legen wir auch die hin. Kann man entweder hier so biegen, mal wieder auseinander ein bisschen. Alternativ kann man hingehen und schon vorab, wenn man das Ding in der Hand hat, das Ding um 90 Grad biegen. Dann geht das natürlich auch. Wichtig, in die richtige Richtung bitte. Also Pluspol, Minuspol beachten. Die sind nicht alle gleich und wir sollten halt immer das machen, was uns die Anleitung oder in dem Fall hier das Wort sagt. Ansonsten funktionieren Dinge nicht. Die Rückseite, ich glaube, ich spare mir die Erklärung. Okay, ich würde sagen, wir haben das meiste, außer das meiste. Ja, die ganzen LEDs, die sollen natürlich auch noch hier drauf. Wie wir sehen, wir haben drei Farben und die wollen wir jetzt hier aufs Board bringen. Wir fangen mit den roten an. Die roten LEDs schnappen wir uns mal eine. Und auch hier sehen wir ja schon so ein bisschen, ein Beinchen ist länger. Ne, was könnte das wohl heißen? Ja, auch die haben eine Richtung. Auch hier ist das längere wieder Plus. Alternativ, was man so ein bisschen erahnen kann, bei Minuspol, da ist hier die Rundung so ein bisschen abgeschliffen. Das ist eine Alternative, wie man da erkennen kann, was was ist. Die gehören auf die Positionen D1 bis D6. Das heißt, wir schnappen uns die und machen die hier rein. Und wir sehen hier, da ist eins von diesen Lötpads viereckig. Das andere ist rund. Das viereckige ist der Pluspol, wo das längere Beinchen rein soll. Und es gibt jetzt zwei Arten, wie man das Ganze machen kann. Entweder man macht es so und macht den einfach hier komplett so rein und drauf, dass das Ding auf dem Board aufsitzt. Alternativ, was man machen kann, ist das ein bisschen rausholen und auch so um 90 Grad abknicken, dass das entsprechend so zur Seite strahlt. Zur Seite sieht es üblicherweise besser aus. So, wie gesagt, D1 bis D6. Das heißt, wir suchen mal hier weiter. Man sieht ja schon, die sind immer im selben Abstand. Von daher kann man die recht einfach finden, wo sie hingehören. Ich mache jetzt mal nur hier die eine Seite zum ersten. Hier muss man jetzt ein bisschen gucken, dass man die auch schön lötet. Das ist wie gesagt das, was leuchtet am Schluss. Das soll halbwegs gerade sein. Das heißt, da besonders drauf achten. Seht ihr jetzt, ich mache jetzt jeweils nur eins von den Beinchen. Hat einen einfachen Grund, dann kann ich danach nämlich noch mal gucken, ob alles so sitzt, wie ich das haben möchte. Im Zweifelsfall kann ich das eine Beinchen noch mal warm machen und entsprechend dann so das ein bisschen nachkorrigieren. Die sehen aber jetzt alle okay aus. Das heißt, wir machen jetzt jeweils noch das andere Beinchen. Und wir machen wieder die Beinchen ab, die zu lang sind. Okay, wir hatten gesagt, das muss bis 6. Überraschenderweise auf der anderen Seite sollten wir die dann auch noch anbringen. Wichtig, wie gesagt, immer auf das Viereck achten, dass das auch an der richtigen Stelle ist. Als nächstes dann die gelben LEDs. Wenig überraschend kommen die dann auf die nächsten Positionen, 7 bis 12. Und die verbleibenden, D13 bis D18, die werden dann mit grün bestückt. Okay, damit haben wir Part 1 von dem Bausatz hier fertig. Aber wir alle wissen ja, Übung macht den Meister, oder? Tja, ratet mal, was wir hier mitmachen. Ich würde sagen, wir haben noch eine zweite Platine und die muss fast genauso bestückt werden. Ich würde sagen, das spulen wir jetzt mal eine Runde vor, denn ich muss, denke ich, nicht mehr ganz so viel üben, auch wenn einige Leute das behaupten würden, wenn ich Lötstellen da zeige. Aber das ist ein Thema für eine andere Stelle. Außerdem, wenn ich Fast Forward drücke, könnt ihr es nicht verhindern. Klingt für mich nach einem Plan, das heißt, das machen wir dann auch. Die ersten Widerstände, R1, R3, R5, die sind erstmal identisch. Das sind die 10K. Jetzt haben wir aber noch die anderen drei, die Einzelwerte. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Da machen wir nämlich den 330 Kiloohm mit dem Orange auf den R2. Den 1 Kiloohm, der so viel schwer